noch die Veronika Ecker begrüßen. Sie ist Informationsdesignerin und beschäftigt sich mit Zugänglichkeit zu Räumen, Dienstleistungen, Produkten für alle Menschen. Und sie strebt nach Nutzungsqualität für alle. Den Oliver Kater darf ich auch begrüßen. Er ist Professor für Grafikdesign an der Angewandten. Und wer seine Arbeit nicht kennt, er hat sich sehr viel mit Fernsehdesign beschäftigt. Er selbst hat auch einen Film gemacht als Regisseur. Und derzeit unterrichtet er an der Angewandten. Seine Arbeiten wurden vielfach preisgekrönt. Heutiges Thema ist der Inclusive Talk Nummer 5. Das heißt, wir sprechen von Inclusive Design. Ich glaube, da bist du eigentlich prädestiniert dafür, das vielleicht einmal kurz einmal vorweg zu sagen, worum es da eigentlich geht beim Thema Inclusive Design, dass wir den Bogen spannen zwischen Political Correctness und Inclusive Design. Diese Dinge haben entfernt miteinander zu tun und wir werden versuchen, in der Diskussion die Verbindungen herzustellen.
Ja, das mit der Verbindung ist mir selber gar nicht so leicht gefallen. Weil die erste Reaktion war, was hat Inclusive Design mit Political Correctness zu tun? Inclusive Design ist für mich ein Prozess, der möglichst viele Menschen in den Designprozess mit einbezieht. Wenn man von sich selbst auf jemand anderen sehr selten korrekt schließen kann. Und die Beschäftigung mit dem Nutzungserlebnis, das andere Menschen haben, erreichen ein besserer Designqualität. Also das Miteinbeziehen anderer Erlebnissituationen machen das Design im Endeffekt wesentlich besser. Und daher fällt es mir so schwer, diesen relativ negativ belegten Begriff der Political Correctness mit diesem positiven Streben nach guter Qualität, nach einer Lebensrealität, in der wir uns alle möglichst wohlfühlen, das fällt mir schwer, den Bogen zu spannen. Es hat aber eben im zweiten Blick habe ich zwei Gemeinsamkeiten entdeckt. Die eine Gemeinsamkeit ist der grundsätzliche Anspruch, andere Menschen mit Respekt zu behandeln. Und die andere Gemeinsamkeit ist, dass beide Themen mit viel Verkrampftheit behandelt werden. Und das wäre so ein Streben, dass wir da rauskommen aus dieser Verkrampftheit.
Jetzt ist es ja so, dass Inclusive Design sehr wohl damit zu tun hat, mit Minderheiten umzugehen und ihnen, wie du schon gesagt hast, respektvoll zu begegnen. Das ist doch eine Verbindung, oder? Also wir reden ja nicht von der Mehrheit, sondern wir reden ja davon, wie Menschen behandelt werden und dann sind wir sehr schnell bei den Minderheiten und das wäre doch ein Verbindungsglied. Kann man da nicht drüber nachdenken, was das miteinander zu tun hat?
Du hast recht, es sind auf den ersten Blick Minderheiten, aber es ist eigentlich ein wesentlich größerer Anteil der Gesellschaft, die davon profitiert, wenn die Umgebungsgestaltung inklusiv ist. Wir haben eine alternde Gesellschaft, wir haben nicht nur Rollstuhlfahrer, wir haben auch Kinderwegen, wir haben viele, viele Menschen, die aus Altersgründen erblinden. Wir haben Diabetes als Volkskrankheit, die auch Augenkrankheiten nach sich zieht. Also es gibt viele Behinderungen, die eigentlich gar nicht so im ersten Ansehen als das wahrgenommen werden. Und eine gut gestaltete Umgebung hilft viel mehr Menschen als nur dieser angeblichen Minderheit, für die man arbeitet.
Es ist also, dass Inclusive Design oder ein öffentlicher Raum, den man zum Beispiel benutzen kann, gesetzlich verankert ist. Das ist ja Teil unserer Demokratie, wie sie es festgeschrieben hat. Das heißt, die Gesellschaft selbst hatte schon beschlossen, dass man sich hier korrekt oder entgegenkommend verhält. Ist das etwas, was von jetzt gesetzlich festgeschrieben werden muss oder sollte das nicht jeder selbstständig tun? Vielleicht an dich, Oliver, so vom Designverständnis her. Also es gibt jetzt quasi Vorgaben, die es gibt, dass Räume oder auch Einrichtungen barrierefrei sein sollen, zum Beispiel dich betrifft sehr persönlich. Ist das nicht etwas, was zwar allgemeiner Konsens ist, aber relativ spät erst jetzt Gesetz geworden ist? Etwas muss man das nicht selbstständig schon früher machen? Also die Diskussion ist ja sehr lange schon im Gange und jetzt ist es erst sozusagen offiziell geworden.
Ich weiß jetzt nicht genau, wovon du sprichst, von welchen barrierefreien Richtlinien sprichst du, weil es gibt die zwar, glaube ich, für öffentliche Gebäude, für den Privatsektor gibt es das nicht, im Gegensatz zu anderen Ländern. Dann hast du mir noch was anderes gefragt. Sollten wir das nicht von selber machen und dann müssen wir das in Gesetze gießen, oder wie? Okay, wir gießen es ja eigentlich nicht in Gesetze, ist der österreichische Weg. Ne? Man erwartet, dass die Leute das selber machen. Die meisten tun es nicht. Ich kann jeder andere gehbehinderte Mensch sicher in 50% aller Geschäfte in Wien nicht hinein. Gleichzeitig, also ich bin seit zehn Jahren im Rollstuhl nach einem Motorradunfall und muss aber auch sagen, dass ich in diesen 10 Jahren eine unglaubliche Hilfsbereitschaft erlebt habe von allen möglichen Menschen. Ja, von den unmöglichsten und möglichsten Menschen, wo man denkt, ja, wenn man nie helfen, ja, krieg öfter Hilfe angeboten, als ich sie tatsächlich brauche. Und bin richtig gut geworden im Danke sagen. Ja, das ist schon eine Differenz. Also ich glaube, dass ich spüre und ich weiß, dass die Menschen hilfsbereit sein möchten, weil sie es ihnen natürlich auch selber gut tut. Ja? Gleichzeitig aber ist die Welt um mich herum trotzdem immer noch voller Stufen. Ja, und das ist für einen Menschen mit einer anderen Behinderung wieder ein anderer, da gibt es wieder andere Probleme. Ja, ich glaube, dass die Politik oder das, was hier gemacht wird, eigentlich den Menschen hinten nachrennt. Ja, ich glaube, dass die Leute weiter sind als das, was das Parlament beschließt. Ja, ich finde es eigentlich unfassbar, dass sich Betriebe in Österreich freikaufen können eine Rampe zu machen. Ja, das gibt es in anderen Ländern, das ist unfassbar, das gibt es überhaupt nicht. Ja. Also, ich glaube, dass es hier eine umgekehrte Dynamik gibt. Ja. Und ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also, ich glaube, jetzt auf deine Frage überhaupt.
Also, Menschen sind schon weiter als eigentlich der Staat das will. Ist es auch bei der Political Correctness so, dass die Menschen das eigentlich leben schon längere Zeit und das jetzt erst so richtig zum Thema wird? Wie lange gibt es das eigentlich schon, dieses Thema?
Das ist schwierig, langweilig. Ich wollte noch ganz kurz zu den Eindruck von vorher etwas sagen. Also meiner Meinung nach sind das ja ganz grundsätzliche politische Fragen der Teilhabe, also wie gestaltet man jetzt einen öffentlichen Raum, welche Gesetze entwirft man, um Barrierefreiheit zu gewährleisten, das ist für mich nicht im Kern dessen, was ich unter Political Correctness verstehe, sondern das ist einfach eine tatsächlich politische Frage. Ich begreife Political Correctness eher als ein Diskurs über moralische Gefühle, aber nicht über ganz konkrete politische Maßnahmen von Leuten, die tatsächlich einfach benachteiligt, diskriminiert und so weiter sind. Das ist für mich, also das habe ich versucht auseinanderzuhalten, soweit das möglich ist, um da überhaupt über diesen Begriff etwas Sinnvolles sagen zu können. Und aus meiner Sicht gibt es jetzt zu viel oder zu wenig Political Correctness, dann müsste man, oder wie lange gibt es schon, dann müsste man eben immer die Gegenfrage stellen, für wen. Ja. Also das ist nicht pauschal so einfach zu beantworten, aber ich würde mal sagen, dass dieser Begriff eigentlich importiert wurde aus den USA in den 60er, 70er Jahren und eigentlich ein Campusbegriff ist aus dem akademischen, künstlerischen Milieu der USA, dann unter bestimmten Verzerrungen auch eingedeutscht wurde deshalb, weil quasi in den USA das vor allem stark auf, eine, auf die Fragestellungen einer multiethnischen Gesellschaft damals quasi abgestellt war und der Teilhabe. Und in dem deutschsprachigen Raum das Ganze dann immer verknüpft war, eher mit der Frage des Umgangs mit dem Holocaust. Also ohne dem ist sozusagen ist die Geschichte der politischen Korrektheit im deutschsprachigen Raum nicht deckungsgleich. Das ist das eine. Und meine Grundbeobachtung oder Grundüberlegung oder unsere zu diesem Thema war, dass das halt ein Begriff ist, der von vielen strapaziert wird, meistens als negativ, meistens als quasi weichlich machen der Position des anderen, dass man eben unter dem Correctness und Terror des anderen leidet, das wird ja kaum anders eingesetzt. Aber es gibt auch den Vorwurf einer Inkorrektheit, also es gibt schon einen positiven Bezug dazu auch. Und was jetzt neu ist, im Unterschied zu den Inanspruchnahme dieses Begriffs der 70er bis in den 90er Jahre, würde ich sagen, ist, dass das, was unter Political Correctness verstanden wird, nicht mehr eine Frage ist der Anteilnahme, der Teilhabe von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, sondern eine Frage, die auf die persönliche Lebensführung abzieht. Darf ich Fleisch essen? Ja oder nein? Ist es korrekt? So wird es ja verhandelt. Ist es politisch korrekt, noch Fleisch zu essen oder müsste man Veganer werden? Darf ich unglückliche Hühner essen und. Und das ist das, was quasi die Individualisierung dieses Begriffs ist neu. Jetzt kann man sagen, das hat damit nichts zu tun oder das ist falsch. Das hat mich aber nicht interessiert, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Mich hat interessiert, wie es verwendet wird. Und es wird so verwendet und darüber habe ich nachher. Also insofern gibt es eine Ausweitung und eine Diffundierung dieses Begriffs, wo man lieber versuchen muss, wenn man genauer über etwas spricht, jetzt wie zum Beispiel diese Frage der Teilhabe, zu fragen, worüber spricht man da genau? Und mit diesem Regenschirmbegriff meint man mittlerweile sehr viel Schwammiges und sehr viel Verschiedenes.
Wir haben vorher kurz über das Rauchverbot gesprochen, du hast das auch in der Lesung drin gehabt. Und ich denke, wir versetzen durch gutes Inclusive Design einfach mehr Menschen in die Lage, sich über das Rauchverbot aufzuregen oder an dieser Diskussion teilzunehmen. Also die Möglichkeit, seine Meinung oder seine individuelle Teilhabe auszudrücken, die schafft ein Inclusive Environments oder ein universelles Design. Also wir reden immer wieder über den Begriff Bedürfnisse, besondere Bedürfnisse. Und mein Zugang ist, dass es gibt keine besonderen Bedürfnisse im Zusammenhang mit Behinderung. Ich gehe mal davon aus, dass Sie das Bedürfnis haben, hier zu sein und dass Sie das Bedürfnis haben, uns zuzuhören. Und ich habe das Bedürfnis, Ihnen das zu erzählen. Wenn Sie aus irgendeinem Grund das nicht hören können, was ich zu sagen habe, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich Sie in die Lage versetzen, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Aber Sie sind alle mit demselben Bedürfnis hier. Also diese besonderen Bedürfnisse, das würde ich gerne aus dem Wortschatz streichen.
Das ist immer bei einem Querlink zur Political Correctness. Sprache ist ja der Hauptschauplatz der politischen Correctness. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, eine korrekte Sprache zu verwenden? Also Menschen mit Behinderungen werden als Menschen mit besonderen Bedürfnissen bezeichnet. Jetzt haben wir das sehr präzise gehört, dass das eigentlich nicht durchgedacht ist bis zum Ende. Können wir überhaupt richtig sprechen? Gibt es eine korrekte Sprache, die politisch korrekt wäre? Geht das überhaupt?
Ich glaube, nein. Sondern der Witz an diesen Versuchen, quasi eine korrektere Sprache zu finden, ist, dass sie ständig im Fluss bleibt. Und man sieht ja, dass es diese dieses teilweise auch tatsächlich verkrampfte Ringen um den richtigen Ausdruck, um die richtige Bezeichnung, dass der nie stillsteht. Es geht ja dann immer weiter. Also es gibt dann eine bestimmte Bezeichnung, die eine Zeit lang als angemessener erscheint und die dann aber von jemandem unter Umständen in Zweifel gezogen wird, angegriffen wird und dann beginnt die Diskussion von neuem. Ich finde es auch nicht schlimm. Das ist aber, also sozusagen Sprache ist ein dynamisches System und es gibt sozusagen keinen Schraubstock, in den man eine Bedeutung hineinpressen kann, dann ist sie praktisch immer drinnen, die Bedeutung ist im Fluss. Und was auch noch wichtig ist bei dieser Frage der richtigen oder falschen oder angemessenen und unangemessenen Bezeichnung ist, dass ich glaube, es gibt Formen der Rücksichtnahme, wo ganz klar ist, wenn quasi jemand sich durch etwas gestört wird, dass man das nicht verwendet. Das sind eigentlich banalste Gesetzmäßigkeiten der Höflichkeit oder des Respekts vor jemand anderem. Es gibt aber natürlich dann auch Auswüchse oder Inanspruchnahmen einer Berichtigung, die für andere Leute nicht mehr so leicht nachzuvollziehen sind, oder wo das unter Umständen dann so weit geht, dass sich jemand, reden wir mal nicht von Sprechen, also nicht von Sprechakten, sondern von Bildern, wo sich jemand von Bildern gekränkt, diskriminiert, benachteiligt, verletzt fühlt, ohne dass man nachvollziehen kann, dass es eine Absicht, eine Intention der Beleidigung dahinter gab. Und das sind dann die Punkte, wo ich glaube, dass es eben schwierig wird und wo die Frage, wer da jetzt Recht hat und wer mit welcher Entscheidungsmacht in solchen Fällen vorgehen kann, tatsächlich kompliziert. Ich gebe ein Beispiel. Ich glaube, wir haben es sogar auch unterschrieben. In den USA gab es vor ein paar Jahren eine große Aufregung über das Design eines Sneakers, eines Turnschuhs. Und zwar deshalb, weil bestimmte Käufer oder potenzielle Käufer darin im Design, ich weiß nicht mehr genau, wie er ausgesehen hat, aber im Design eine Art Anspielung auf die Sklavengeschichte gesehen haben. Und das Ganze wurde ein Shitstorm und der Turnschuh, der kurioserweise oder selbstverständlich auch genau für diesen Markt gemacht wird, also für Afroamerikaner in großem Ausmaß, wurde eingestellt. Und man kann jetzt, also ob das jetzt darauf anspielt oder nicht, mag ich jetzt nicht zu beurteilen, oder ob man das darin sehen kann. Aber was ich ziemlich sicher bin, ist schon aus reinen Marktgründen, dass der Designer und die Firma, die das quasi entworfen hat, sicher nicht die Absicht hatte, darauf anzuspielen, schon aus dem Grund, weil sie kein Interesse daran hatten, dass sie ihren Schuh wieder einstatten. Und da meine ich, da gibt es eben so eine Art von Empfindlichkeit, wo es sehr schwierig, die manchmal berechtigt sein kann, aber wo es sehr schwierig ist, das Maß zu finden, wer setzt diese Empfindlichkeit dann öffentlich durch? Wer hat da Recht? Es ist ja auch eine Machtfrage. Es geht ja darum, was passiert dann? Du sagst jetzt die einen, das ist mir egal, mache ich trotzdem, oder nehme ich es zurück? So.
Ja, das ist die Frage jetzt dann für Designer. Wenn man jetzt den Anspruch hat, etwas gut und richtig und für alle geeignet zu machen, wie geht man dann überhaupt vor? Also, Was kann man da voraussetzen? Weil wenn jetzt im Nachhinein dann das verhandelt wird in der Öffentlichkeit, was man tut, wenn man etwas beschreibt, ursprünglich ist es so, wenn man Menschen mit besonderen Bedürfnissen sagt, auch wenn es jetzt nicht klug gedacht ist, dann weist man ja eigentlich auf einen Missstand hin, indem man Behinderung als Behinderung auszeichnet in der Sprache. Das heißt, es wäre sozusagen theoretisch eine Verbesserung, indem man versucht zu sagen, schaut dorthin, da gibt es ein Thema. Ja, jetzt gibt es aber so viele Themen, wie kann man da überhaupt als gestaltender Mensch überhaupt damit umgehen? Wobei das natürlich eine gesellschaftspolitische Frage ist, aber gleichzeitig auch eine Gestaltungsfrage. Wenn ich versuche, einen Text richtig zu schreiben, wie mache ich denn das? Also, das ist eine Frage.
Oder nicht zu gehen, einfach das Beispiel.
Also Sprache ist ja auch immer ein Ausdruck des Denkens. Ne? Und wenn man Leute wie mich nicht mehr Kröpel oder Spaß nennt, sondern in eine Kategorie setzt von Menschen mit besonderen Bedürfnissen, ist das ja schon eine ganz andere Art und Weise, wie man über solche Menschen eigentlich denkt. Ne? Das eine ist, also sagen wir mal, von Krüppel zum Behinderten zum Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Ne? Das eine ist absolut abwertend, das andere beschreibt einen Zustand, der aber unbeweglich scheint. Und der Mensch mit besonderen Bedürfnissen ist ein empathischer Begriff, wenn man nämlich erkennt, dass hier daraus sich etwas ergibt. Ja, und auch eine sogenannte Anforderung, auch eine empathische Anforderung entsteht. Ne? Also finde ich schon mal gut. Lustig ist es, wenn man dann zum Beispiel hinten beim Burgtheater, beim Portier, beim Rollstuhlhänger rein muss, und da gibt es so eine Glocke, und da steht drüber Behindertenglocke. Ja? Und das hat mich total fasziniert, ja? Weil ich fand das eigentlich ziemlich beleidigend auf den ersten Blick. Ja? Aber ich sehe unglaublich schmutzig. Und dann eigentlich müsste jetzt da stehen, Glocke für besondere Bedürfnisse. Also, was auch wieder missverständlich sein könnte. Also es ist wahnsinnig schwer, aber im Grunde genommen halte ich es für den richtigen Weg. Denn das ist das, was ich mit Fortschritt, also gesellschaftlichen Fortschritt auch festmachen würde. Ja? Nämlich auch sich freiwillig in eine Unsicherheit zu begeben, wo man sich nicht mehr auskennt. Ja, wo wir vorher gesagt haben, jeder Begriff klingt eigentlich falsch. Ja, und alles, was man ausspricht, scheint es nicht zu treffen. Und ich halte das ja für einen ganz tollen Zustand, weil es nämlich bedeutet, dass Dinge in Bewegung sind. Ja. Schwierig wird es dann, wenn dieser labile Zustand, wo eine Gesellschaft oder große Teile oder gewisse Teile einer Gesellschaft versuchen, eine neue Haltung einzunehmen, ja, instrumentalisiert wird. Ja. Also zum Beispiel Black Lives Matter. Amerika ist immer ein super Spielfeld, weil dort die Sachen so wahnsinnig polarisiert sind. Ja. Aber dieser Hashtag hat sich entwickelt eben nach diesen ganzen Polizeitötungen, sage ich jetzt mal, Schwarzer und Afroamerikaner in den Staaten, dieses Black Lives Matter. Und dann ist natürlich sofort quasi die Gegenkeule gekommen, ja, das wäre nicht politisch korrekt, weil auch White Lives Matter. Ja. Und das, da wird es dann schwierig. Ja. Weil es eigentlich den Minderheitenbegriff aushebelt. Ja, weil wir sprechen jetzt ja oft über Minderheiten als numerischer Begriff. Ja? Die Leute, die weniger da sind. Ja? Aber eigentlich ist der Minderheitenbegriff ja ein Machtbegriff. Das sind ja die Menschen, die können auch in der Mehrzahl sein, ja? Aber im Verhältnis zu einer gestaltenden Mehrheit, ja, weniger Rechte haben, weniger Hebel an der Gesellschaft. Ja. Dazu gehören sicherlich auch Frauen, obwohl sie numerisch in der Mehrzahl sind. Ja. Mit all den Benachteiligungen, ja, und Vorurteilen und Limits, die diese Bevölkerungsgruppe einfach hat. Ja. Also, jetzt habe ich ein bisschen in den Himmel geredet, aber das ist
ja. Ja, wir sind ursprünglich ausgegangen von der Sprache. Das heißt, deine These ist, die Sprache entwickelt sich sehr dynamisch jetzt gerade weiter und durch das Verhandeln der Sprache schleift sich dann wieder auf einen neuen Zustand ein, oder auf deine These, oder? Es wird permanent weiter verhandelt. Ich habe halt das im Moment das Gefühl, dass in der Sprache so viele Schauplätze gleichzeitig sind, dass es relativ schwierig ist, einen sprechbaren Stand zu finden, der korrekt ist. Also ist das nur mein persönlicher Eindruck?
Ich glaube, das stimmt, aber was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist, dass es ja auch ein Beharren oder ein Erinnern geben kann. Gestaltung der Sprache auf diskriminierende Geschichten und Geschichte. Und zwar von denen, die selbst quasi im Status der Diskriminiertheit sind. Wir haben vorher darüber gesprochen, ja. Also dass eines der häufigsten Worte in den USA, das nicht im TV, nicht in den Medien gesagt wird, aber auf der Straße, ist Nigger. Aber das wird halt quasi in einer Art von bruderhafter Komplizenschaft gesagt. Also es bedeutet was ganz anderes, als wenn wir das verwenden. Das heißt, was ich damit nur sage, oder ein anderes Wort, das in unserem in Mitteleuropa gebräuchlicher ist, ist, wenn man sich zum Beispiel positiv auf das Bitch-Sein bezieht. Was wir daran sehen ist, okay, also es gibt keine Bedeutung in dem Sinne, deswegen habe ich jetzt bitte Schraubstoß gemeint, die da sozusagen festgezogen ist, sondern es kommt darauf an, wer was in welchem Zusammenhang sagt. Also selbst die Worte, von denen, auf die wir uns geeinigt haben, dass sie im Öffentlichen, dass sie quasi im Index stehen, sind für andere Leute überhaupt nicht im Index, sondern sind Ausgangspunkt für auch zum Beispiel ganz wichtige kulturelle Bewegungen, Manifestationen, Allianzbildungen, die man nicht einfach so durchstreichen kann, sondern in denen eine bestimmte Geschichte wachgehalten wird, die sozusagen bewahrt wird und die eher so eine Art Teil der Identität, Teil der Gemeinschaft sozusagen herstellt, kann bei einer Community. Also diesen Aspekt gibt es ja auch in all diesen verfemten Worten. Und es gibt auch, ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren gab es mal in Linz einen Musiker, ich glaube, er ist leider verstorben, der aus dieser Industrial-Szene kam, der hat sich zum Beispiel Krüppelschlag genannt. Ja? Also, das ist eine ganz andere Bezugnahme auf Worte. Das, natürlich hat das sozusagen so eine böse Umdeutung, die ist in dem Ganzen drin angelegt, aber das heißt eben nicht, ein Wort verschwindet einfach, sondern mit dem Wort wird anders umgegangen.
Wie kann man da vielleicht wieder eine gewisse Entspanntheit erreichen? Gibt es das, dass man souveräner mit den Dingen umgeht? Wenn man jetzt überall Möglichkeiten der Verfehlung sieht, quasi auch in der Sprache oder in der Formulierung, visuelle oder sonstige Gestaltung, gibt es einen Modus, wie man dem begegnen kann?
Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, man kann vielleicht zum Beispiel versuchen, diesen Zweifel an den Festschreibungen quasi explizit zu machen, in Äußerungen und in der Art und Weise des Auftretens, auch in der Sprache selbst, wenn es jetzt um Sprache geht, über Bilder, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Und das würde dem Ganzen, glaube ich, schon sehr gut tun, weil sozusagen dann doch klarer werden würde, aus welcher Position heraus mit welchen Motiven wie gesprochen wird. Weil wenn das sozusagen nicht explizit gemacht wird, oder wenn das quasi gar nicht, aus unserer Sicht, wenn wir jetzt quasi die Worte, die ich jetzt davor verwendet habe, nicht jetzt sozusagen in einem anderen Zusammenhang nochmal wiederholen würde, dann muss ich erklären, warum ich sie wiederhole. Hier wiederhole ich sie als Zitat, um etwas zu erklären. Aber in einer anderen Form, und das müsste man, glaube ich, zur Darstellung bringen, ohne dass es so dröge wird, dass niemand mehr zuhört. Das ist jetzt das nächste Problem
dabei. Ja, wie hältst du das mit der Selbstverständlichkeit als Ziel, dass man das ganze Thema entspannter angeht, von verschiedenen Seiten nämlich? Weil wir wissen ja auch, das kann ja auch als Druckmittel sozusagen verwendet werden, die Forderung.
Ja, wir sehen das immer wieder, dass die formalistische Forderung negativen Einfluss auf gutes Design hat. Weil wir versuchen, Gestaltung zu machen, die der Nutzungsrealität entspricht. Das heißt, dass wirklich möglichst viele Menschen davon profitieren. Wenn eine formalistische Anforderung zwar erfüllt wird, aber die Nutzungsrealität nicht widerspiegelt, dann macht es keinen Sinn, dann ist das nicht gutes Design. Gutes Design hat immer einen Sinn. Ich weiß ja, warum es gut ist. Ich kann ja argumentieren, warum es funktioniert. Ein Beispiel dafür sind tastbare Pläne. Ich glaube, wir haben alle schon damit zu tun gehabt. Es gibt Nutzungssituationen, wo das sehr wohl Sinn macht, dass man ein Areal, einen Raum tastbar, erfahrbar macht. Aber es gibt Nutzungssituationen, wo sich kein Blinder eine halbe Stunde lang hinstellen würde und das ertasten wollen. Das sind so Alltagssituationen wie Supermärkte oder die, ich will schnell was einkaufen gehen und dann muss ich nicht eine halbe Stunde lang mich mit irgendeinem Plan beschäftigen, bevor ich das kriege, was ich brauche. Also wir schaffen schon langsam Evidenz dafür, in welchen Situationen solche tastbaren Pläne sinnvoll sind oder nicht. Das heißt, wir schaffen auch Argumentationsgrundlagen gegenüber Beratern aus der Behindertenszene, die sagen, ja, aber das muss, das steht so in der Norm. Also es ist keine leichte Diskussion, weil wenn jemand mit einer Behinderung dasteht und sagt, das muss so sein, dann wird dem oder derjenige mal geglaubt, weil sie behindert sind und nicht, weil sie die Qualifikation haben, die Nutzungsqualität zu beurteilen. Also ich glaube, wir als Designer müssen dieses Wissen haben, wie wir den Prozess gestalten und wie wir argumentieren können, dass das, was wir machen, funktioniert. Und zwar inklusiv funktioniert oder universell funktioniert. Also es ist nicht leicht, entspannt zu bleiben, aber die Entspanntheit schaffen wir es dadurch, indem wir wissen, wie gut das ist, was wir machen. Das ist eine Frage der Zeit, denke ich.
Ich frage mich auch, woher wir wissen, annehmen zu wissen, dass das gut ist, was wir machen. Ja? Ihr evaluiert es. Okay. Denn ich glaube, dass sehr selten Betroffene in Gestaltungsprozesse eingehen. Ich will dir das nicht unterstellen. Ja? Aber also nur ein Beispiel. Ja? Die Angewandte wird jetzt ziemlich umgebaut. Ja? Das ist schon seit Jahren. Wird das geplant? Und ich habe mehrmals in dem Prozess habe ich gesagt, wenn ihr jemanden haben wollt, der euch beiseite steht, was Barrierefreiheit betrifft, ich stehe euch zur Verfügung. Ich habe nie jemanden gefragt. Ja? Nicht, dass mich das jetzt kränken würde persönlich, aber ich denke, vielleicht ist das ein Beispiel dafür, wie man dann sagt, wir haben ja eh unsere Unterlagen. Und dann sagst du dann zu Recht, ja, manches ist vielleicht auch überhaupt nicht notwendig oder vielleicht auch falsch für den jeweiligen Fall. Ja. Als Rollstuhlfahrer, der oft in Hotels ist, bin ich alles gewohnt. Also wenn ich irgendwo hinfahre, rechne ich grundsätzlich mit dem Schlimmsten, deswegen beginne ich jetzt mittlerweile alles fotodokumentarisch einzufordern vorher. Und das Ding ist nicht, dass die Leute es nicht wollen. Die Leute wissen es nicht. Und sie fragen nicht. Ja? Nie bin ich gefragt worden in einem Hotel, ob das Rollstuhlzimmer, in dem ich war, auch wirklich für mich gepasst hat. Nie hat mich jemand gefragt. Ja? Und dann kommst du hin und sagst, das und ich sage, ja, okay. Ja? Wenn du natürlich auch mit den Fahrstuhlern beschwichst, der steht irgendwie am Empfang, ja, der kann es nicht entscheiden. Ja. Also ich glaube, dass natürlich auch die Behinderung durch, auf der anderen Seite durch Faulheit, ja, oder durch fehlendes Interesse, wenn man glaubt, es genügt, das jeweilige nationale Recht umzusetzen, ist ein größeres Problem, ja, als also ich glaube, man muss die Leute wirklich mehr fragen. Ja? Muss also nicht das Parlament verlassen. Ich habe eine sehr interessante Geschichte vor ein paar Tagen gelesen. Ein englischer Filialchef einer Supermarktkette hat in seiner Bekanntschaft plötzlich einen Vater mit einem autistischen Kind kennengelernt. Und aus dieser Begegnung heraus, aus diesem Wissen plötzlich über den Zustand dieses Mädchens, hat er eine Stunde an einem Samstag in seinem Supermarkt folgende Maßnahmen getroffen. Es gibt keine Musik mehr, alle Durchsagen werden werden eingestellt und alle Bildschirme, die dort flimmern, werden ausgemacht. Und plötzlich können Menschen, die autistisch sind oder einen extremen Stress und Panik bekommen, wenn so viel passiert, dort einkaufen gehen. Das sind natürlich verhältnismäßig wenig Menschen in einer Bevölkerungsgruppe, aber es hat eine irrsinnige Resonanz. Ja. So etwas hat dann so zum Beispiel wie dieser Aufstand, wenn der Augustin-Verkäufer rausgeworfen wird, ja, so eine positive Resonanz bekommen, dass sie das jetzt jeden Samstag machen und sich auf 8 Supermärkte dieser Kette bereits ausgedehnt hat. Ja. Also ich glaube, dass die Menschen wollen, dass die Gesellschaft auch bereit ist, das anzunehmen und dass die Begegnung oft fehlt. Ja.
Die Begegnung ist ganz, ganz wichtig im Designprozess, weil, wie ich vorher gesagt habe, man kann nicht von sich selbst auf andere schließen, man muss die Leute einbeziehen, für die man gestaltet. Und je mehr man lernt in einem gemeinsamen Gestaltungsprozess oder in einer Evaluierung einer Person mit Betroffenen aus unterschiedlichen Bereichen, desto besser wird unsere Evidenz und desto besser werden die Designprozesse. Und deshalb müssen wir aufhören, über Behinderung zu reden, sondern über die Qualität, die dadurch geschaffen wird. Weil das schafft eine Qualität, die beruhigend ist, wo sich sicher viele andere Menschen auch wohlfühlen. Genau. Also dieser Dialog ist ganz, ganz wichtig. Also da stimme ich dir voll zu.
Wenn die dazu sehen,
polemischer Skeptizismus gegenüber diesem schönen Beispiel. Den Supermarkt stelle ich mir auch schön vor, da würde ich auch gerne mal hingehen. Aber wahrscheinlich hat er schnelle Umsatzeinbuße und dann wird quasi diese Idee, oder könnte ich mir gut vorstellen, dass das sozusagen zurückgenommen wird, weil wahrscheinlich Werbung und Lautstärke nicht umsonst seit Jahrzehnten überall eingesetzt wird. So.
Ich glaube, ich bin da fast ein bisschen beim Oliver, weil ich glaube fast, dass der positive Effekt dann viel größer sein kann, weil sich dann, ich denke jetzt an Social Media, der Effekt, wie sich das dann streut, diese Gegenmaßnahme, so nenne ich es einmal, einen ganz anderen Impact hat und die normale Wahrnehmung auch der Konsumenten durchbricht, auch wenn vielleicht die Sales-Abteilung schreit. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es andere Beispiele braucht, die antizyklisch funktionieren und gegen die Norm sind. Also ich denke schon, dass es ein Beispiel sein könnte.
Mir fällt dazu ein, wie in Linz, in European City of Culture, gab es in Linz eine rote Karte, die man den Shopbetreibern geben konnte für Zwangsbescheidungen. Das war ziemlich erfolgreich und ich wünsche mir immer wieder, dass ich in einigen Geschäften das überreichen dürfte. Also da kann man schon was zu dieser Aufmerksamkeit lernen, wie gestaltet sich das Einkaufserlebnis in dieser Kakophonie von visuellen und akustischen Eindrücken und wie kann man das verbessern.
Der Kapitalismus ist ja extrem opportunistisch, oder? Also er folgt ja quasi dem Prinzip des Marktes und der Markt sind zumindest auf Konsumentenseite immer noch wir. Und deswegen besteht natürlich schon die Hoffnung, dass über die Zeit, ja, wenn sich die Menschen verändern, auch diese Orte verändern werden. Die Werbung, wenn man die Werbung vergleicht, die immer ein guter Gradmesser von, sagen wir so, dem Average-Effekt einer Gesellschaft ist, mit den Vorstellungen, Vorurteilen und so weiter, verändert sich ja auch. Also, wenn zum Beispiel man die Palmers-Werbung in den 80er Jahren vergleicht, ja, da gab es einen totalen Aufschrei, weil da ist gestanden, ich will dich, glaube ich, war das Ding. Ja. Da hat diese Frau, die normalerweise ein Objekt war, plötzlich eine Stimme bekommen und einen aktiven Part gemacht. Und das war eigentlich der Aufreger. Ja. Jetzt, wenn wir eine, ich weiß nicht, B-Win-Werbung haben, und wir wieder etwas durch Schlüsselloch auf nackte Körper schauen, gibt es eigentlich ist das der Aufreger, weil Den Kummer bin ich natürlich auch im Herzen ein leidenschaftlicher Sarkast und Zyniker, andererseits aber auch ein Romantiker und glaube schon, dass im Grunde genommen es so etwas wie einen gesellschaftlichen Fortschritt geben muss, was ja auch empirisch eigentlich belegbar ist, weil wir nicht mehr so leben, denken und handeln wie vor 100, 200 Jahren. Dass es da aber auch natürlich einen Weg des Widerstandes gibt und eine Art des Widerstandes ist, sagen wir, die Political Correctness-Keule, die ich so mit der Nazi-Keule verglichen habe. Du siehst das viel differenzierter als ich. Ja? Aber das sind reaktionäre Widerstände, ja? Wo man den Leuten auch etwas, wo es Interessensgruppen gibt, die reaktionären Menschen eine Sicherheit geben wollen, dass es eh so gut ist, wie es immer war und sie so gut sind, wie sie sich selber finden.
Das ist fast schon ein Schlusswort. Also ich habe gesagt, die Pointe fehlt wahrscheinlich. Ja, ich denke, wenn jetzt der Impuls, das reaktionäre Verhalten ist, um Fortschritt zu erzeugen, dann ist ja Political Correctness, wie es oft eingesetzt wird, auch ein Motor dafür. Und das ist vielleicht gerade das, wie wir es sehen müssen, produktiv, also als Störfaktor, als Störfaktor, der dann auf Dinge hinweist und uns weiterbringt. Ich glaube, das könnte eine halbe Pointe sein. Ja, die Zeit ist wirklich um. Ich danke allen sehr herzlich, dass ihr oder sie hier wart. Es war ein voller Tag und ein Experiment mit Auf und Abs und vielen interessanten Inputs, denke ich. Ich freue mich, wenn die Wiener Design Week das 11. Mal stattfinden wird nächstes Jahr und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wir werden uns auf jeden Fall das Schlusswort zu Herzen nehmen von jetzt. Und Inclusive Design und die Gesellschaft werden sich vielleicht mit punktuellem Widerstand, der eingesetzt wird, gut weiterentwickeln.